10:45.
Alle Individuen, die da stark drinnen stecken, kämpfen mit Climate Anxiety oder mit anderen Themen, um damit umzugehen. Klimakrise ist eines der größten, wenn nicht die größte Herausforderung derzeit gesellschaftlich und eben auch ökologisch, ganz klar. Die Individuen, die sind oft schon viel weiter in den Unternehmen als die Organisationen. Ja.
Es ist 11:45 und damit Zeit für eine neue Folge unseres Podcasts. In der nächsten Dreiviertelstunde sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit in Wien. Ich bin Thomas Ruschka, Programmmanager von Ökobusiness Wien, dem Umweltservice-Paket der Stadt für Betriebe. Mein Gast heute ist Roman Mesicek von der IMC Fachhochschule Krems und wir widmen uns heute dem Thema Corporate Social Responsibility und der Frage, wie eine nachhaltige Wirtschaftsweise in Betrieben umgesetzt werden kann. Ja, herzlich willkommen, Roman. Freut mich, dass du da bist.
Ja, hallo Thomas. Freut mich auch.
Ja, schön. Du, ich würde dir einfach gerne mal vorstellen, so was du machst und wo du herkommst, wer du bist. Wenn du gröbere Einwände hast oder nachher Ergänzungen, dann tu es einfach.
Mach ich,
ja. Tu es einfach. Also du bist Experte für CSR, Corporate Social Responsibility, Social Entrepreneurship, Stakeholder Engagement. Du bist, und so arbeiten wir derzeit auch beruflich gerade zusammen, Studiengangsleiter des Masterlehrgangs Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der IMC FH Krems. Mhm. Bist du da FH-Professor?
Genau, ja. Und es ist ein Studiengang, kein Lehrgang.
Ist ein Studiengang, was immer der Unterschied ist.
Aber
das kannst du dann ja erklären. Mhm. Und du bist, und da haben wir auch was gemeinsam, weil so was Ähnliches, bin ja auch Nachhaltigkeitskoordinator vom IMC. Ich bin das von der Stadt Wien sehr ambivalent. zu deinem Werdegang, du hast, und das ist mir jetzt neu, Verfahrenstechnik an der TU Graz studiert. Hast, und so haben wir uns, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, die Unternehmensplattform Respect aufgebaut, deren Geschäftsführer du warst von 2003 bis 2011. Und, das war die größte Überraschung im Rahmen der Vorbereitung, du hast mitgearbeitet bei einem Wiener Musiklabel. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ja,
was war das?
Hast du gut recherchiert. Concord. Das höfliche Label aus Wien. Ich weiß nicht, ob es den Subtitel so gibt, aber so nannten wir uns mit der Gründung.
Jetzt fange ich gleich mit einem Kommen, wieso das höfliche Label?
Weil wir fanden damals, also 2005 haben wir es gegründet, dass sozusagen im Musikbusiness manchmal dieses, wenn man wo neu war, ja, dann wurde man ein bisschen so von oben herab behandelt. Ja. Also so die klassische kennt man ja aus den Plattengeschäften, ja, wenn man sich nicht auskennt im Plattengeschäft und der Plattenchef-Eigentümer ist der Guru. Und wir wollten es einfach ein bisschen anders machen damals. Ja. Und haben dann begonnen, es anders zu machen. Und ich bin ja seit einer Weile nicht mehr dabei. Also ich war 10 Jahre dabei. Und es gibt es aber immer noch. Und ich glaube, es ist ein schönes, kleines, feines Wiener Independent-Label immer noch. Und das ist finde ich schon auch für meine Freunde, die das immer noch betreiben, finde ich eine große Leistung, dass man das schafft in diesem sehr schwierigen auch Business. Ja?
Super spannend. Vielleicht kommen wir darauf noch einmal zurück. Aber jetzt quasi zum Chor. Willst du noch was ergänzen? War was falsch?
Nein, ich glaube, das passt so größtenteils. Ja. Ja? Ich finde es lustig, dass immer alle überrascht sind, dass ich Techniker bin.
Ja.
Also das passiert ja durchaus öfter. Aber ich bin halt jetzt auch in einem Business Department gelandet an der Fachhochschule und Professor eigentlich für Wirtschaftsthemen und leite auch einen Business Master. Also ist vielleicht ein bisschen ein schräger Werdegang, aber es hat irgendwie einfach über unterschiedliche Stationen einfach immer da alles in diese Richtung Wirtschaft gezeigt.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Mhm. Jetzt bin mir nicht ganz sicher, wer unsere Zielgruppe ist und wer uns hört. Deswegen denke ich mal, müssen wir vielleicht auch Sachen erklären. Jetzt haben wir lauter so schlaue Begriffe zuerst gehabt. Corporate Social Responsibility, Social Entrepreneurship, nachhaltiges Wirtschaften. Was heißt das alles? Und sind das jetzt leere Worte, irgendwelche Konzepte oder tragt das irgendwie auch zu einer Art besseren Welt bei?
Also das ist jetzt aber schon ein Vorlesungsthema. Da kommt man nicht aus in 45 Minuten. Obwohl 45 Minuten ist ja genau eine Vorlesungseinheit.
Aber als Professor kannst du das sicher auch kurz zusammenfassen.
Nein, als Professor eben nicht mehr.
Gut, dann als Roman-Mesicek.
Nein, ich glaube, das ist schon so die Frage, wo ich dann eigentlich gern immer ein bisschen weggehe von den Begrifflichkeiten, also CSR abgekürzt oder Social Entrepreneurship. Also im Prinzip geht es darum, wie Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung, die sie haben, aufgrund unterschiedlicher sozusagen Rahmenbedingungen, das können wir auch noch vielleicht vertiefen, wahrnehmen. Und das ist auch irgendwie der Kern des Studiengangs und über den kann man es, finde ich, am besten erklären, weil was wir versuchen, ist eben in dem Master Personen auszubilden, die dann als Nachhaltigkeitskoordinatoren in Unternehmen dieses Thema vorantreiben. Also die helfen, dass Unternehmen sozial und ökologisch verantwortlicher handeln, sprich sich vielleicht anders, besser, fairer mit den Mitarbeiterinnen auseinandersetzen, sich anders, besser, fairer mit Umweltthemen, Klimawandel heraus, Klimakrisenherausforderungen, Biodiversitätskrisenherausforderungen auseinandersetzen und dann im ersten Schritt auseinandersetzen, im zweiten Schritt was tun und im dritten Schritt vielleicht auch wirklich so richtig gesellschaftlicher Akteur werden und mithelfen, was zu verändern. Und ich glaube, so kann man es verstehen. Ja, wir selber alle wollen, wenn wir engagiert sind, achten wir darauf, wie wir unseren Müll trennen, achten wir vielleicht darauf, dass wir weniger fliegen oder dass wir kein Auto mehr fahren. Und denselben Kontext kann man in Unternehmen anwenden. Und dann gibt es halt so Begriffe wie Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsmanagement, die versuchen, all das, was Unternehmen tun können in dem Bereich, unter einen Hut zu bringen, in ein Konzept zu zwängen, muss man manchmal auch sagen, in sozusagen ein bisschen zu strukturieren, auch als Thema. Aber im Generellen geht es eigentlich darum, wie können Unternehmen auch Müll trennen? Also wir sind leider auch immer noch da. Wie können Unternehmen auch weniger Energie verbrauchen? Wie können Unternehmen vielleicht mehr Produkte herstellen, die wir wirklich brauchen und weniger, die wir sozusagen nach ein paar Monaten wieder wegwerfen? Also um all diese Themenfelder im Prinzip geht's eigentlich auch so ein bisschen schon, seit ich jetzt sowieso an der FH angefangen habe, aber davor, nur kurz diese Sidestep auch noch zum Lebenslauf, war ich bei der Unternehmensplattform Respekt. Mhm. Und wir haben ja auch im Prinzip nichts anderes gemacht, vielfach, als ihr jetzt macht. Ich meine, wir waren nicht so wie Ökobusiness so mit Bewertung und mit so viel professionellen, sage ich mal, Hilfestellungen für Unternehmen. Wir waren mehr so Interessensvertretung, aber es ging uns auch darum, Unternehmen zusammenzubringen, die ernsthaft an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten wollen, ernsthaft für das Thema nachhaltige Entwicklung arbeiten wollen. Und da haben wir wieder einen neuen Begriff jetzt, aber den kennen sicher die Hörerinnen, oder? Nachhaltige Entwicklung ist da sicher schon mal vorgekommen.
Ja, ja, also das würde ich jetzt auch voraussetzen. Ne?
Und das ist sozusagen das Überthema, weil irgendwie sagt man, ja, wir erwarten, dass die Bürgerinnen ihren Beitrag leisten. Also wir alle erhoffen uns, dass die Politik aufwacht und vorangeht. Aber wir erwarten auch sozusagen, also ich jetzt als Konsument, aber auch als Bürger, denke mal, auch Unternehmen müssen auch ihren Beitrag leisten. Ja? Sei es jetzt ein kleiner, der hat wahrscheinlich nicht so einen großen Hebel, oder ein Riesenkonzern, die haben schon auch ordentlich einen Hebel, etwas positiv beizutragen zum Thema Nachhaltigkeit. Also ich erinnere mich da an die tolle Podcast-Folge mit der Luftburg-Chefin, mit der Stelzen-Geschichte. Also ich finde, wenn eine sozusagen Einkäuferin sagt, ich kaufe jetzt nicht mehr Wurstfleisch, sondern also Fleisch, wo mir die Zertifizierung egal ist, oder Biofleisch, dann bin ich beim Biofleisch und dann bewege ich einfach was. Ja? Und das können halt große Konzerne. Und da sozusagen die ganze Bandbreite beschäftigt mich jetzt da, aber eben auch sollte uns beschäftigen, ganz generell vielfach als Gesellschaft, ist halt meine persönliche Meinung, ja, weil das ist halt mein Arbeitsgebiet und ich denke mal, Unternehmen können so viel leisten, aber vielfach haben sie es nicht erkannt und vielfach verschließen sie die Augen vor den Herausforderungen, die uns da gegenüberstehen.
Mhm. Du hast jetzt aus meiner Sicht ein Ding angesprochen, wo wir mit Ökobusiness auch immer wieder konfrontiert werden oder uns selber konfrontieren. Also all das, was du jetzt gesagt hast, ist auf der freiwilligen Seite des Agierens, ja? Wo man jemanden, wie auch immer, anregt, anstupst, was man immer jetzt verwenden will, um quasi das Richtige zu tun, um es jetzt einfach zu sagen. Und dann gibt es quasi die ordnungspolitische Seite. Ja? Ist das jetzt, und so habe ich das Gefühl, wird es manchmal diskutiert, ist das jetzt ein Gegensatz? Kann das eine Ergänzung sein? Weil gerade diese freiwillige Seite wird dann immer, naja, die machen Kinkerlitzchen und so, abgetan. Wie siehst du das?
Ich finde, das ist eine super spannende Frage. Na, weil ich glaube, es wird uns allen gerade klar, und da lehne ich mich in letzter Zeit immer gerne aus dem Fenster, also jetzt hier auch öffentlich sozusagen, dass die Freiwilligkeit nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind an einem Zeitpunkt, oder nicht funktioniert hat. im großen Stil nicht funktioniert hat. Und das muss ich jetzt ein bisschen ausführen, aber wir sind an einem Zeitpunkt, wo wir sehen, dass sich in Unternehmen extrem viel tut. Der Jobmarkt explodiert gerade. Jetzt, wo wir aufnehmen, alle Berater suchen Nachhaltigkeitsberaterinnen, alle Unternehmen suchen Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Und der Grund dafür ist jetzt nicht, dass alle entdeckt haben, die Klimakrise existiert, sondern der Grund dafür ist die EU-Taxonomie und die Vorgaben, die uns erreichen werden und die Unternehmen erreichen werden, spätestens in 2 Jahren, zu Berichterstattungspflicht, zu Kreislaufwirtschaft, zu Finanzmarktregulierungen in dem Bereich Verantwortung und was passiert mit dem Geld. Und das ist sozusagen etwas, was für mich so ein großes Aha-Erlebnis ist, auch ein bisschen, weil wenn wir jetzt wieder in die Geschichte zurückschauen, ich habe begonnen mit dem CSR-Thema oder mit diesem nachhaltigen Wirtschaftsthema 2001, das war in Österreich CSR Österreich, CSR Austria, angeleitet von der Industriellen Vereinigung, dem Wirtschaftsministerium und dann der Wirtschaftskammer, und da stand natürlich immer überall Freiwilligkeit drüber. Ja? Also da war ja auch mit CSR ein Instrument, all das von den Unternehmen wegzuhalten. Dann hat schon 10 Jahre später die EU auch im Prinzip schon die ersten Schritte getan, um zu sagen, also Leute, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz stark gemeint gewesen mit der Freiwilligkeit, also es geht um die Verantwortung der Unternehmen. Und auch da muss man sagen, wir haben uns das alles angeschaut. Ja? Also ich muss gestehen, ich habe auch deshalb von Respekt vielleicht mal gewechselt, weil auch eine Frustration auch gewiss entsteht und vielleicht ein bisschen wenig Veränderung passiert ist bei den Unternehmen. Und jetzt an der Hochschule hat man zumindest das Gefühl, man bildet aus für die zukünftigen Managerinnen, die dann was verändern. Aber auch da ist wieder zu wenig gegangen. Und schau dir an, oder hör dir deine Podcasts an, wollte ich sagen, wenn wir reden von Klimakrise, Biodiversitätsverlust, das ist ja nicht so, dass das irgendwo weit weg ist. Ja, das ist ja dramatisch nahe für uns alle, und alle Individuen, die da stark drinnen stecken, kämpfen mit Climate Anxiety oder mit anderen Themen, um damit umzugehen. Und die Unternehmen haben sich als anonyme Organisationen verstanden. Ja, und wenn man Glück hatte, hatte man einen CEO oder einen Geschäftsführer oder einen Eigentümer, der gesagt hat, das ist uns wichtig, wir tun schon immer was. Ja, da gibt es auch gute Beispiele. Aber beim Großteil ist nichts passiert, muss man ehrlich sein. Ja. Und jetzt erstmals seit 2 Jahren wuseln uns alle herum und tun was. Und das wird man, glaube ich, noch jetzt sozusagen, weil die Wissenschaft wacht jetzt gerade auf. Ich meine, es beginnen die ersten politikwissenschaftlichen Papers, sind schon erschienen zu dem Thema. Ich glaube, das wird jetzt sicher auch gut ordentlich aufgearbeitet werden, sicher in den nächsten Jahren. Und also meine These ist jetzt einmal an der Stelle, weil es ist jetzt nur meine Beobachtung, meine persönliche und die Gespräche, die ich geführt habe, sowohl mit Expertinnen, die auch schon lange in der Szene sind, als auch mit Unternehmen, ist, das war jetzt wirklich einzig und allein die Regulierung. Das war nicht die dramatischen, haben wir schon über Extinction Rebellion kurz gesprochen, waren nicht die Aktivistinnen, die die Kreuzung besetzen, die irgendwen leider aufgerüttelt haben in den Unternehmen, vielleicht Einzelne. Es war wirklich die Kommission, die gesagt hat, die offensichtlich erkannt hat, dass drastische Änderungen notwendig sind, damit wir noch irgendwie unsere Klimapfade erreichen.
Das heißt, du widersprichst, würde ich jetzt verstehen, der These. Früher hat es ja geheißen, all diese Ordnungspolitik ist viel zu langsam, viel zu punktgenau, man verbietet den Schadstoff des Monats und dann kommen 10 andere und man ist einfach viel zu langsam hinten dran. Daher braucht es diese freiwilligen Zugänge. Mhm. Gilt das nicht mehr?
Ich glaube, also sogar per se finde ich, das gilt aus meiner Sicht, und bin jetzt tatsächlich kein politikwissenschaftlicher Experte, aber aus meiner Sicht gilt das nicht und hat das vermutlich nie so gegolten. Man wollte es sich vielleicht nicht eingestehen, weil die Tatsache ist schon, also ich kann dem Argument, dass die Freiwilligkeit notwendig ist, um diese Kreativität in Unternehmen nicht zu stören und diese schöpferische Kraft, die Unternehmen auch haben können, wirklich Dinge zu verändern, dem kann ich was abgewinnen. Aber sehen wir uns sozusagen Innovationsprozesse in Unternehmen an und sehen wir uns die Realität an, ja, da reden wir von 1-5% der Unternehmen, die echt innovative Unternehmen sind, in Österreich, ich rede jetzt mal von der österreichischen Landschaft, die regelmäßig sozusagen sich neu erfinden, neue innovative, disruptive Wege gehen, um die Dinge neu zu machen. Ja. Dann haben wir eine große Anzahl, vielleicht 35-40% von inkrementellen Innovationen, da tut sie noch nichts für unsere Klimakrise. Und dann haben wir die 50%, die immer dasselbe machen. Ja? Mhm. Also, und das ist aber genau das, worauf immer dieses Freiwilligkeitsargument abgezielt hat. Ja, wir müssen da die Innovation fördern, dann werden uns die technischen Lösungen und die Innovationen alles die Klimakrise lösen. Das wissen wir ja auch schon, dass das nicht funktionieren wird. Also insofern glaube ich, das mit der Ordnungspolitik ist wichtig. Es gibt natürlich diese, und die finde ich stimmt schon, diese Einschränkung dessen, dass die Politik reagiert immer zu spät. Also persönlich muss ich sagen, ich finde, das ist nicht Gott gegeben. Ich denke mal, Politik kann, wir sind vielleicht frustriert von der Politik, weil wir sie so gewohnt sind, dass sie immer nur zu langsam ist. Ja? Ich denke mal, ich kann mir schon eine innovative Politik, die vorangeht, vorstellen. Wir haben gesehen, dass Politik auch schnell reagieren kann während der Pandemie. Also es war jetzt nicht so, dass das immer, also sonst hätten wir jetzt noch keine Regeln für Masken. Ja, also man hat zwar immer lang gedauert manchmal, aber also ich glaube, da ist schon, muss man sagen, das ist, finde ich, so ein K.O.-Argument. Und sozusagen, als Fazit muss man ja aber am Ende des Tages leider sagen, muss ich da ja recht geben, weil eigentlich wissen wir ja gar nicht, ob es noch rechtzeitig ist. Ja, das ist ja der Punkt. Vielleicht ist ja die Politik zu spät, dann werden wir alle als Gesellschaft, als Einzelne Leidtragende sein oder noch stärker Leidtragende der Klimakrise sein. Aber sozusagen aus jetzt einer positiv-optimistischen Sicht, die ich versuche mir zu erhalten, sind wir doch an einem Punkt, wo man sagen kann, jetzt sieht man, dass die Unternehmen in die Richtung gehen. Und wir reden ja im Prinzip auch immer noch erst von Berichterstattung zu dem Thema. Also die Unternehmen werden jetzt, also möchte ich zu sehr ins Detail gehen, vor allem einmal dazu verpflichtet, dazu berichten, was sie tun. Ja, da sind wir ja noch nicht dabei, dass sie dann weniger tun oder die Dinge anders tun. Ja, also kann man eh nicht sicher sein, ob es schnell genug geht. Ich glaube, das werden die verkraften. Die es trifft, die Großunternehmen werden das verkraften, das zu tun, auch ökonomisch. Und insofern wird dadurch, glaube ich, die Dynamik einfach so zunehmen, dass man vielleicht wirklich eine stärkere Rolle der Unternehmen in diesem Prozess in Richtung Nachhaltigkeit sehen.
Du hast jetzt ein paar, glaube ich, spannende Punkte angesprochen. Ich will mal jetzt die Berichterstattung und von vorher irgendwie das System aufbauen, von so Managementsystemen herausgreifen. Mhm. Jetzt meine Erfahrung im Rahmen von Öko-Business ist, dass das allein, jetzt sage ich es, wie man es gerade gedacht hat, für die Fische ist, weil man kann noch so tolle Systeme aufbauen und noch so super Berichte schreiben. Deswegen ist alles noch nicht getan. Und das ist ganz interessant, weil wir versuchen ja im Rahmen von Öko-Business, und das würde ich dir dann auch fragen, ob du das jetzt eigentlich als obsolet betrachtest, aber wir versuchen im Rahmen von Öko-Business wirklich Maßnahmen auf den Boden zu bringen mit der Idee, dass die Betriebe, und das gelingt oft, nicht immer, aber schon oft, dass die dann auf Basis der Erfahrung auch lernen und dann oft viel mehr machen nach einer Weile. Aber zurück zur Frage, bringt es was, diese Berichte und Systeme zu machen? Oder ist das nur ein Teil, ist es vielleicht ein Anfang?
Mhm. Also ich glaube, also ich bin überzeugt, dass es was bringt. Ja, sonst wäre ich als Studiengangsleiter in dem Master auch wirklich deutlich fehl am Platz. Und dieses Bringen ist natürlich immer so, in Stufen kann man das dann beobachten, was es bringt. Ich glaube, vielleicht auf diese erste Ebene einmal betrachtet, ich glaube, es bringt einmal ganz viele Unternehmen dazu, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen. Also bei diesen 50% oder wo auch immer da jetzt sind, wo ich gesagt habe, die würden auch nicht innovieren, das sind ja wirklich Unternehmen 2022, das muss man sich vorstellen, die haben sich mit dem Thema Umwelt noch nicht auseinandergesetzt. Also das kann ich mir ja, persönlich bin ich ja irritiert, wenn ich sowas höre, aber das gibt's da draußen. Und das ist, sage ich mal, schon mal ein Benefit. Dann sieht man jetzt, die Unternehmen holen sich größtenteils momentan in dieser Phase Beratungsorganisationen ins Haus, die sind qualifiziert in der Regel und sie holen sich Personal ins Haus. Das sehe ich halt auch an der Dynamik des Arbeitsmarktes. Das finde ich auch positiv. Dann braucht es natürlich eigentlich für einen ordentlichen Bericht auch ein Managementsystem, sehe ich auch noch positiv. Und dann, glaube ich, ist die Frage, wenn man da angekommen ist, und das werden wir jetzt dann, also wenn man das selbst bei anderen Unternehmen, wo man das schon beobachtet hat, so einen Prozess ein bisschen fallstudienmäßig analysiert, dann, glaube ich, gibt es so die zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die macht dann sozusagen, hat einen neuen Prozess und ein neues Managementsystem und eine neue Berichtspflicht und arbeitet da einfach sich an ihren Standards ab, ja, und haben halt eine Pflicht, die sie zusätzlich erarbeiten und machen halt kleine Energieeffizienzsteigerungen und so. Und ich finde, also persönlich und auch fachlich, das ist wichtig und das gehört 2022 zur Verantwortung eines Unternehmens, sich mit seinem Umweltmanagement und Umweltauswirkungen auseinanderzusetzen. Und dann gibt es auch historisch, glaube ich, wenn man Fallstudien sich anschaut, schon die, wo genau das dazu geführt hat, dass dann mehr passiert ist, dass die Mitarbeiter sozusagen mitbekommen haben, ah, das ist bei uns plötzlich auch wichtig im Unternehmen und aufgewacht sind, ja, weil man glaubt ja gar nicht, dass die Individuen, die sind oft schon viel weiter in den Unternehmen als die Organisation, ja. Und dann noch besser, es wacht die Führungsetage auf. Ja? Das ist überhaupt das Beste, was einem passieren kann im Unternehmen, weil sobald, zeigt auch wieder die Erfahrung, sobald der Top-Management dahinter steht und sagt, das ist uns jetzt auch wichtig, ab dem Zeitpunkt passiert das. Ja? Und das ist leider, ich muss wirklich sagen, leider so, also wir waren gerade auf Exkursionen mit den Studierenden und da waren wir wirklich bei einem Unternehmen und da wurde uns erzählt, ja, da gab es halt einen Moment und keiner genau weiß, warum, was da passiert ist, aber von einer Woche auf die andere war das plötzlich Top-Thema im Top-Management. Hat sich sonst nichts geändert. Ja? Das konnte man nicht identifizieren, aber ab dem Zeitpunkt ist es richtig vorangegangen. Mhm. Ja? Und das ist dann, glaube ich, das, wo eben dieser Prozess, der derzeit läuft und die Regierung auch ein Auslöser sein kann. Mhm. Ja?
Na, ich kann das unterstreichen, genau das erleben wir noch, wie viel lang ist das jetzt? Fast 25 Jahre Öko-Business auch. Also genau die Bandbreite, von welchen die Betrieben, die sei auch gut, LEDs einschrauben statt Leuchtstoffröhren, um es jetzt banal zu halten, und von welchen, die nach einer Weile von möglicherweise auch sehr einfachen Maßnahmen plötzlich einen Kick kriegen und keiner weiß, warum. Also es ist nicht nachvollziehbar. Wenn ich dich jetzt quasi für uns verwende, und du kennst ein bisschen Öko-Business Wien, also Beratungsbegleitung mit Unternehmen, und dann setzen sie Maßnahmen um und dann gibt es eine Jury und sagen, ist das relevant im Kerngeschäft und ist es mehr als gesetzlich vorgeschrieben, dann wird es ausgezeichnet. Wie würdest du das jetzt wirklich kritisch beurteilen und wohin müsste sich es entwickeln aus deiner Sicht?
Also wohin möchte es sich entwickeln, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Nein, ich glaube, dass diese Organisationen haben alle ihre Rolle und das ist sozusagen momentan eure Rolle, glaube ich. Ja? Und die ist wichtig, weil ich glaube, gerade das vor den Vorhang holen ist etwas, was man gar nicht unterschätzen darf. Das habe ich früher vielleicht gemacht und ich sehe auch zum Beispiel in den Diskussionen mit den Studierenden, das ist ein berufsbegleitender Studiengang, das heißt, da sind schon viele dabei, die sehr lange auch schon im Arbeitsleben stehen, aber ich sehe, dass das dann oft so ein bisschen belächelt wird. Ja, gerade diese Auszeichnung und dieses Thema, das auch öffentlich machen. Aber also aus meiner Erfahrung, der Dynamik von Trigos oder eben, das ist sozusagen, wo ich näher dran bin, das ist der Preis so für CSR in Österreich, oder da war auch eine, die Juryvorsitzende war ja auch schon zu Gast bei euch, die Gabi Faber-Wiener, der AFRA, der Preis für Nachhaltigkeitsberichte oder der EMAS-Preis auch, ja, für Umweltmanagement. Was man da erlebt, ist einfach, dass das den handelnden Personen im Unternehmen so einen wichtigen Schub gibt. Also die Nachhaltigkeitsmanagerinnen können dann ihrem Chef sagen, schau, das bringt wirklich was. Ja? Also zumindest Öffentlichkeitswirkung, weil die sind ja oft sehr skeptisch. Und insofern ist das schon eine wichtige Rolle, die ich glaube auch in dem regionalen Kontext Wien eine große Bedeutung hat. Ich glaube, sozusagen, wenn man jetzt sich neu erfinden wollen würde, ja, als Öko-Business, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, so spontan, dann glaube ich aber, ist wahrscheinlich auch bei euch so vielleicht ein bisschen die Disruption angesagt, ja, vielleicht einmal wirklich Dinge ganz anders machen. Ich meine, ihr probiert es immer wieder, neue Partnerschaften, neue Kooperationen, also sei es mit Startups oder in diesen Bereichen, also einfach mal schauen, ich glaube, das klassische Programm hat seine Berechtigung, aber wo gibt es denn so Felder, wo man einfach ein bisschen, sozusagen, was jetzt gerade auch so angesagt ist, also Collaborations, also Kooperationen zwischen Unternehmen und Startups oder auch wirklich auch so dieses, die Richtungen gehen, wo Unternehmen halt eben auch in so andere Szenarien mal reingeworfen werden im Innovationsbereich und das zu unterstützen, also so Personen und Organisationen zusammenzubringen, die so eigentlich sich sonst nicht treffen. Ja? Ich meine, du unterrichtest bei uns an der FH Krems. Wir haben ein Modul Lehrveranstaltung gemeinsam für die Hörerinnen. Da waren wir heuer im Museum für angewandte Kunst im Mack den ganzen Tag und haben die Studierenden gebeten, aus den Kunstobjekten neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen. Und das war ein großartiges Erlebnis für uns, glaube ich, als Lehrende. Also super spannend, das zu begleiten. Aber auch noch im Nachgang mit den Studierenden hatte ich jetzt gerade letzte Woche wieder Gespräche dazu. Totale Begeisterung immer noch über das so erlebt zu haben und dass das geht. Ja? Und ich glaube, das wird mit Unternehmensvertreterinnen genauso gehen. Also ich glaube, solche Angebote sind spannend für die Unternehmen, die alles schon haben. Die haben ihr Umweltmanagement, die haben ihren Preis schon. Die wollen vielleicht einmal so den nächsten Schritt gehen. Mhm. Ja? Aber ich glaube, wirklich, es ist eine große Herausforderung, dann wirklich in diesem ganzen Spektrum alle anzusprechen. Also ich beneide euch nicht, sozusagen. Also von denen, die noch gar nichts haben, bis zu denen, die ganz weit sind. Ja. Ich tue mir ein bisschen leichter, weil bei mir beginnen die Studierenden mit mehr oder weniger null bis wenig Kenntnissen und wir fangen da an und bauen uns das sozusagen in 2 Jahren auf. Und nachher sind es alle gute Nachhaltigkeitsmanagerinnen, natürlich dann auch Qualitätsunterschiede. Ja. Aber ich glaube, bei Unternehmen ist diese Ansprache oder auch schwieriger, das dann so zu finden, dass man die alle mitnimmt. Ja,
ja, also das ist ziemlich deckungsgleich, was du sagst. Was ich mir auch denke, du kannst dich erinnern, im Lehrgang hatte ich 2-mal Künstlerinnen von der Kunstmeile in Krems. Genau, ja. Das war 15 oder 16 oder so irgendwann in meiner Lehrveranstaltung, eben zum Thema Innovation und andere Zugänge. Da möchte jetzt eigentlich wieder auf dein Plattenlabel zurückkommen. Naja, weil da schließt man jetzt ja fast an. Also ich teile das mit dir, dass so wie wir jetzt, bleibe bei Öko-Business, 25 Jahre dahin gearbeitet haben, dass das gut und wertvoll ist, auch das würde ich so sehen, dass es auch gut und wertvoll ist, was die Unternehmen da machen, dass wir aber so unsere großen Probleme nicht, wissen wir jetzt, hätten wir vor 10 Jahren vielleicht anders eingeschätzt, nicht lösen. Das ist zu langsam. Ja. Und daher braucht es andere Zugänge, wie wir jetzt quasi übereingestimmt haben. Und die Zugänge können zum Beispiel in der Kunst sein. Ja. Jetzt hast du ja quasi ein Bein oder hattest ein Bein in der Kunst oder bei dem Plattenlabel. Ist das jetzt was du nützen und mitnehmen kannst oder ist es verschüttet? Oder?
Ist eine lustige Frage. Ich glaube, verschüttet. Weil das so bei mir auch so zeitlich so ein bisschen getrennt war. Und man muss natürlich, ich glaube, man muss da ein bisschen so realistisch sein. Also bevor wir das Plattenlabel hatten, das steht nicht in meinem Lebenslauf, waren wir 10 Jahre Veranstalter in Wien und haben kleinere Clubs veranstaltet. Und das hat dann dazu den Plattenlabel geführt, weil uns das Clubsveranstalten ein bisschen sozusagen zu mühsam war. Und auch beim Plattenlabel, muss ich sagen, haben wir begonnen mit ganz, wie man das halt immer macht. Ja, man beginnt ja oft neue Dinge mit ganz viel Enthusiasmus und Plänen. Und das war die Zeit, da gab es noch CDs. Also gibt es immer noch. Ja, aber und wir waren halt dann sozusagen ein reines Online-Label am Anfang, weil wir da uns ein bisschen sozusagen auch mal mit diesem neuen Trend auseinandersetzen wollen. Und inzwischen, das hatte ich dann auch schon zu meiner Sorte entwickelt, gibt es eigentlich nur mehr Vinyl, ja, und online, ja, dann auch. Also ich glaube, das war so auch so ein Prozess, aber da, wo ich dann auch nicht mehr mit bin, muss man sagen, ist auch das einfach ein stinknormales Business. Ich war für die Finanzen zuständig und das war der blödeste Job in dem Ganzen, weil ich musste den Freunden und auch Partnern in dem Fall sagen, das kann man nicht machen und den Künstlern sagen, das kann man nicht machen. Und leider gerät man da auch wieder so in die Mühlen des Alltags. Was ich mitnehme schon, ist sozusagen, oder mitgenommen habe, und das erwacht dann schon ein bisschen bei so Partnerschaften. Wir haben ja auch in dem Podcast, den ich mache, mit Marc 2-mal kooperiert und dann mit denen viel geplaudert. Da erwacht sozusagen so wieder ein bisschen ein Grundverständnis für diese Kunst- und Kulturbranche, weil das habe ich dann schon aus dieser ganzen Zeit des Veranstaltens, aber auch dann des Produzierens, diese viele Arbeit mit den, in dem Fall Musikern, also mit den Künstlerinnen, gibt einem da ein bisschen ein ganz gutes Gefühl und die gehen ja vielfach so anders als an die Sachen heran. Aber ich werde das jetzt mitnehmen. Das ist jetzt sozusagen mein Arbeitsauftrag aus dem Podcast, weil ich finde das wirklich spannend, dass du das jetzt gefragt hast, weil es stimmt, es ist ein bisschen verschüttet, aber das heißt ja nicht, dass ich das jetzt nicht wieder erwecken kann. Ja.
Also das Interesse von, ich sage jetzt uns Nachhaltigkeitsmenschen an der Kunst, ist interessanterweise jetzt auch umgekehrt von der Kunst am Nachhaltigkeitsthema plötzlich. Wir merken total in den letzten 1,5 Jahren, dass vermehrt Kultur, Betriebe, Unternehmen in Wien Interesse haben, an Ökobusiness Wien teilzunehmen mit den unterschiedlichsten Angeboten. Wir setzen jetzt gerade in Wien was um, was es auf bundesweit schon gegeben hat. In Wien heißt es nicht 17x17, sondern 10x17, also 10 Museen arbeiten an den 17 SDGs, also Sustainable Development Goals. Und die setzen das sich zu jeweils 2 in Beziehung, als Unternehmen selbst und in ihrer Ausstellungstätigkeit zum Beispiel als Museum. Und da erwarte ich mir auch jetzt einiges. Ich bin total gespannt, was da passiert. Wir reden so gerade so scheinbar über neue Herausforderungen. Hast du das Gefühl, dass die Studierenden im, jetzt sage ich sicher wieder das falsche Wort,
Studiengang,
im Studiengang, ist eigentlich beschämend, oder? Ich bin in einem Studiengang. Ich weiß nicht, dass das ein Studiengang ist. Dass sie auf diese neuen Herausforderungen hin ausgebildet werden, dass sie diese Offenheit und Fähigkeiten haben, die sie, wir reden ja da über Zukunft, ne? Die sie künftig brauchen. Weil wir fantasieren jetzt über eine Zukunft, die derzeit noch nicht existiert.
Ich glaube, dass die Studierenden oder so wie der Studiengang jetzt, wie uns das mit dem Kompetenzprofil, und das ist ja alles auch sehr, sehr klar, was man alles liefern muss, wenn man akkreditiert sein will, wie wir uns das mit dem Kompetenzprofil überlegt haben, dann versuchen wir, und dann sage ich gleich die Praxis danach, den Studierenden sehr viel diese transformatorischen Kompetenzen und diese systemischen Kompetenzen mitzugeben. Weil ich glaube, gerade das sind eben die Dinge, die sie jetzt braucht. Also ich kann noch nicht sagen, brauchen sie jetzt mehr Footprint-Berechnung in 15 Jahren oder mehr sich soziale Nachhaltigkeit, keine Ahnung. Aber ich weiß, sie brauchen jetzt eigentlich ein systemisches Verständnis, welche Rolle hat die Organisation, in der ich arbeite, muss ja kein Unternehmen sein, innerhalb dieser Herausforderungen und innerhalb dieser Krisen. Ja, wir müssen ja die Krisen mehr benennen, da muss man öfter sagen, das ist eine Krise, riesige Krisen hier. Und wie kann ich helfen, Schritte für diese Transformation zu setzen? Das ist, glaube ich, so, versuchen wir mitzugeben. Und ich glaube, es ist immer ein bisschen was Individuelles bei den Studierenden dann einerseits als ein Punkt, was dann wirklich ankommt und rauskommt, weil natürlich, ich habe es eh schon gesagt, also man darf es nicht unterschätzen, gerade die jüngere Gruppe meiner Studierenden, also die gehen wahrscheinlich so, die Gruppen sind so im Schnitt sind zwischen 20 und 40, würde ich sagen, und gerade die Jüngeren, also da dieses Climate Anxiety, was man sozusagen als Krankheitsprofil inzwischen gibt, das ist nicht, das gibt's. Ja? Also ich sehe das. Die sind sehr, also sehr herausgefordert durch das, was da um uns herum passiert und was sozusagen das für ihre Zukunft bedeutet. Und das ist auch sozusagen ein Grund, warum sie sich engagieren wollen, aber auch dann schwierig teilweise überhaupt dann in dieser Ohnmacht herauszukommen. Ja. Und ich sehe eigentlich, dass sich die ein bisschen Älteren, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, leichter tun, so neue Konzepte und dieses Out-of-the-Box-Denken und dieses Transformative anzunehmen, weil die sozusagen ein bisschen mehr schon ihre Erdung haben meistens. Also das ist so ein bisschen das Learning und da ist, glaube ich, dann aber in der Gruppe, weil das eben gut gemischt ist, passt das bei uns im Studium ganz, ganz gut. Das ist das Positive, aber ich sage dann sozusagen nicht, dass jetzt alle sozusagen, also es können alles bei uns studieren kommen, aber es ist halt am Ende des Tages ist es auch Umweltmanagement. Also es gibt natürlich auch ganz viele Vorlesungen zu Normen, zu Standards und das ist auch da drinnen verpackt. Und da gibt es auch viele, die das darauf dann fokussieren wollen, weil sie sich damit auch leichter tun als Mensch und auch von ihrer Persönlichkeit. Und das ist auch legitim. Also ich glaube, wir brauchen ganz viel Kompetenzen für diesen Wandel. Und ich glaube, gerade in dem Bereich Transformation der Gesellschaft, Transformation von Organisationen, also wenn man dahin will, da gibt es natürlich, ich glaube in Österreich leider relativ wenig, aber gerade in den Niederlanden zum Beispiel oder so gibt es 1, 2, 3 gute, ganz extrem gute Masterprogramme und die wirklich genau auf diese, da gibt es auch sehr viel, was motiviert die Menschen, was sozusagen psychologisch, was führt zu Veränderungen im Verhalten. Das können wir in unserem Master nicht bieten, aber da glaube ich, gibt es wieder zum Glück auch andere Ausbildungsstätten, die genau dahin schauen, weil ich glaube, diese Kompetenzen, die wir versuchen so auch zu vermitteln, dass die wichtig sind, da braucht es, glaube ich, noch mehr Leute, weil du siehst das ja eh auch, diese Veränderungen gehen uns alle zu langsam und sind so träge und dann gibt es wieder Rückschritte Und da dran zu bleiben, das ist, glaube ich, einfach die Aufgabe für die nächsten 10 Jahre, ja, um diesen irgendwie diese Bremse noch zu schaffen und diesen Turnaround in eine nachhaltige Richtung. Ja.
Mhm. Gerade bei Unternehmen ist ja der Impact immer ein großes Thema. Wie kannst du oder wie beurteilst du den Impact, den du und die Lehrenden dann gemeinsam mit dir mit diesem Studiengang erzeugen?
Also das ist sehr schwer zu beurteilen für mich. Also wenn ich positive Tage habe, nein, also ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Studierenden, ich glaube, wir schaffen es in 2 Jahren, gutes, fachaktuelles Wissen zu vermitteln und den Studierenden gemeinsam mit engagierten Lehrenden wie dir und vielen anderen die Möglichkeiten zu öffnen, etwas wirklich zu verändern und Veränderungsprozesse mitzugestalten und das Wissen und die Kompetenzen dafür zu bekommen. Aber am Ende des Tages bin ich auch so viel Realist, das ist sozusagen auch dann 2 Jahre deren Lebens, ja, und da kann man Leute auch nicht irgendwie ganz, will ich auch um Himmels Willen nicht, in irgendeiner Richtung drängen, ja. Es ist sehr viel individuell. Ich glaube, also jetzt rückblickend zu sehen, seit 10 Jahren gibt es uns und dann auch noch die 10 Jahre vorher betrachtet, wo ich da bei Respekt war, muss ich sagen, es ist schon ein gutes Gefühl, rauszugehen und dann zu hören, ich habe eine Absolventin von dir getroffen, die ist gut, oder zu sehen auf LinkedIn oder auf welcher Plattform auch immer, was für tolle Positionen in Unternehmen die innehaben. Also natürlich ist man da ein bisschen stolz als Studiengangsleiter, obwohl man nur so ein paar Brocken denen im Prinzip hinwirft in deren Lebensläufen. Aber wo man das Gefühl hat, ja, die sind jetzt in Positionen, wo sie zumindest einmal theoretisch, wenn es die Organisation dort auch will und wenn sie auch die Unterstützung dann natürlich dort auch haben, etwas bewegen können, weil sie die richtigen Kompetenzen haben. Und da sind wir schon ganz woanders, als wir noch vor 15 Jahren waren. Ja? Also es gab einfach viel zu wenig fachlich gute, also einfach auch quantitativ viel zu wenig Ausbildungsplätze, dass überhaupt diese Leute gegeben hätte. Ja? Und das ist etwas, finde ich, was ich positiv sehe und wo ich mich auch freue, dass das sich so entwickelt hat. Ja? Also die Nachfrage nach Studienplätzen steigt und eben auch die Nachfrage nach den Absolventinnen gerade in den letzten 2 Jahren, 2, 3 Jahren sehr stark. Mhm. Ja?
Jetzt sind wir beide, wir haben es am Eingang kurz erwähnt, beide sowas, oder nicht sowas, wir beide sind Nachhaltigkeitskoordinatoren. Mhm. Ich der Stadt Wien, du vom IMC FH Krems. Wie ambivalent oder nicht ambivalent ist die Rolle des FH in Krems, ist auch ein Unternehmen. Wie steht es hier mit Nachhaltigkeit, deinem Einfluss drauf, in der Organisation, in der Lehre, bei den Studierenden, wie sie leben, nicht unbedingt, was sie lehren?
Also ich glaube, ich bin froh, dass ich nicht Nachhaltigkeitskoordinator der Stadt Wien bin. Also nicht, weil ich den Job nicht, glaube ich, reizvoll auch finden würde, natürlich wieder wie vieles, aber ich glaube, wir sind halt eine kleine Organisation mit ein bisschen über 300 Mitarbeiterinnen, also festangestellten Mitarbeiterinnen, und das ist für mich ganz gut überschaubar, und da mache ich wirklich auch da bin ich in den operativen Niederungen des Alltags. Also ich bin auch formal nach ISO 14000 Umweltmanager der Fachhochschule, also kümmere mich um alles, was da formal Vorgaben zur Erfüllung einer ISO-Norm geht. Es gibt ein Umweltteam im Haus, es gibt Fortschritte, wo wir wirklich sehen, super, die Kolleginnen und Kollegen haben es angenommen und bringen auch eigene Vorschläge und wir entwickeln uns weiter. Es gibt Rückschläge, wo man merkt, also in manchen Abteilungen oder in manchen Bereichen kommt man überhaupt nicht an. Also ich glaube, es ist so ein relativ, vielleicht natürlich anders als in einem produzierenden Unternehmen, weil man sozusagen andere Schwerpunkte setzen, aber es ist ein bisschen so eine Aufgabe, die ich sehr gern mag, aber die jetzt, wo ich sage, da ist der Impact jetzt nicht so extrem riesig. Ja, da habe ich mehr im Studiengang natürlich oder mit dem Studiengang. Aber da in dieser Aufgabe ist, glaube ich, auch eine gewisse Erdung. Und das finde ich für mich angenehm, ja, weil man ist sozusagen direkt mal wieder mit diesen ganzen Prozessen beschäftigt. Und es hat für mich einen zweiten, es ist auch wirklich ein Vorteil natürlich in einer Organisation, aber ich berichte direkt an die Geschäftsführung. Und einen kurzen Draht zur Geschäftsführung zu haben, schadet nie. Den habe ich als Studiengangsleiter nur über sozusagen nur unter Anführungszeichen, da gibt es dann noch eine Hierarchie dazwischen und das ist auch viel formaler. Das ist gut. Und die steht auch voll dahinter. Also das ist sozusagen in beide Richtungen, finde ich, das ein sehr angenehmes Verhältnis. Wir haben große Themen. Das eine ist immer das Bildungsthema. Also ich habe ja den Studiengang, aber wir bemühen uns halt in alle Studiengänge und alle Angebote das Thema reinzubekommen. Da haben wir gute Fortschritte gemacht, finde ich, in den letzten Jahren. Gerade wir haben so einen in allen Business-Departments, allen Business-Studiengängen so einen Basiskurs im Bachelor. Also jeder Business-Studiengang und auch im Master hat eine Nachhaltigkeitsvorlesung. Das ist einmal das Minimum, sage ich. Noch besser ist, wenn es dann in anderen auch noch integriert wird. Daran müssen wir halt arbeiten, durch Weiterbildung, durch Bewusstseinsbildung. Wir haben nur Ökostrom im Haus. Also es sind halt so Dinge, die man halt auch so macht. Wir tun natürlich Müll trennen. Ja, wir schauen, dass weniger gedruckt wird. Wir kaufen keine Plastikflaschen mehr. Und das sind oft Kleinigkeiten, die wirklich lange brauchen, bis man sie ändert. Ja, also dann ist wieder eine interne Veranstaltung, eine Mitarbeiterveranstaltung und dann kommt man rein und denkt sich, na, wir hatten da schon wieder einkauft. Ja? Also so Hände an den Kopf. Aber das ist auch jetzt erledigt. Ja? Also das ist halt, steht der Tropfen, hüllt auch da den Stein. Und unser nächstes großes Thema, also unser großes Thema ist halt dann auch in dem Kontext unsere Emissionen natürlich und die wir selber verursachen, kennen wir eh alle. Die messen wir auch schon recht gut, aber jetzt sozusagen in diesem Messsystem sagt man Scope 3, also für die Fachleute, die zuhören, das ist halt das, was wir auch auslösen. Und da sind natürlich viele Kolleginnen und viele Studierende vor allem, die mit dem Auto zu uns fahren. Und damit beschäftigen wir uns jetzt gerade mal wieder und wahrscheinlich im nächsten Jahr, jetzt wo die Pandemie jetzt vorbei ist und wo wir wieder mehr alle Auto fahren oder viele Menschen mehr Auto fahren wieder zu uns, da werden wir uns damit wieder ein bisschen mehr beschäftigen, zu schauen, was wir tun können, weil wir werden jetzt keinen Zug, also sozusagen in Betrieb nehmen, kann IMC-Zug, der von irgendwo hinfährt, aber wir können natürlich auch da Incentives setzen für öffentlichen Verkehr und gegen sozusagen das Auto vor der Tür abzustellen. Und das wäre sozusagen schon für mich noch schon ein schönes Ergebnis, wenn wir es schaffen, da auch substanziell was zu erreichen in dem Bereich. Ja.
Das heißt, wenn Sie in Wien wärt, wärt Sie ein klassischer Öko-Business-Betrieb, oder?
Wären wir wahrscheinlich.
Ich sage, das ist ein bisschen sarkastisch, weil zuerst haben wir von den Unternehmen verlangt, disruptiv zu sein. Und jetzt sind wir genau dort, wo viele Unternehmen sind. Bessere vielleicht, ja. Aber grundsätzlich sind es die Mühen der Ebene dann, ja. die einen da treffen.
Ja. Disruptiv wäre, wir bieten keine, also würde auch nichts, würde vielleicht nichts ändern, aber es ist wirklich in Diskussion, intern im Umweltteam, endlich diese Subventionen für die Parkplätze abzuschaffen. Ja. Ja. Also wir kommen ja auch gar nicht direkt von uns, sondern das wieder über Förderungen und so, aber einfach zu sagen, ihr nehmt euch einen Parkplatz, aber wir zahlen nichts dazu. Ja. Also es, oder das Land, oder wenn ihr vom Land der Förderung für euren Parkplatz wollt, das hier studiert, dann kümmert euch selber drum. Ja. Also dann wird es deutlich teurer, das Parken am Campus plötzlich. Ja. Und intern haben wir auch die Debatte und nur aber auch, wie du sagst, die Mühen des Alltags. Ja. Wir haben ja jetzt diskutieren das Klimaticket, also das sozusagen für Mitarbeitende ganz stark. Ja. Und wurde vielfach, und da bin ich auch wieder froh, dass das so weit durchdrungen ist an der Fachhochschule. Viele Mitarbeiter und Kolleginnen haben mich angesprochen, wie man denn jetzt damit umgehen, wenn sich jemand das Klimaticket macht oder wie das eben mit diesem Klimaticket im Kontext der Mitarbeiterinnen ist. Weil das würde ja das Unternehmen kaufen, ob man das machen können. Und das haben wir auch alles super recherchiert und das haben wir auch alles fertig. Aber es kommt dann natürlich raus, solange wir keine Ökologisierung der Pendlerpauschale haben, nimmt sich keiner das Klimaticket oder können wir auch als Unternehmen das Ticket nicht anbieten, weil dann verlieren die Kolleginnen ihre Pendlerpauschale und die ist höher als der Zuschuss, wenn wir denen zahlen, dass sie überall gratis mit dem Zug fahren können. Ja? Das heißt, da wird sozusagen, glaube ich, die Disruption wird uns nichts nützen, das zu tun. Wir wären bereit, weil auch ökonomisch, glaube ich, muss man sagen, denken die Leute halt, ja, die Leute, die dann darauf verzichten, auf ihre Pendlerpauschale, nur damit sagen können, ich habe jetzt dieses Ticket, die möchte ich mir anschauen, weil es immer noch besser aussteigen so. Ja? Also solange jetzt nicht die Politik endlich mit dieser Pendlerpauschale was tut, ist das ein schwieriges Szenario für Unternehmen. Ich glaube, da finden sich auch nicht viele Mitarbeiter dann, die dann da einen Incentive sehen. Ja? Also das ist aber wirklich so. Da diskutiert man dann ein halbes Jahr drüber. Die Mühen des Alltags.
Ja, ja, genau. Und das Promo zum Klimaticket erlebe ich in der Stadt Wien ja genauso. Ich hatte eine Streckennetzkarte von Krems nach Wien fürs Pendeln. Und dann bekam ich, weil ich ja viele Dienstwege in Wien habe, Netzkarten der Wiener Linien. Das habe ich von der Arbeit gekriegt. Jetzt habe ich ein Klimaticket und kriege nichts mehr von der Arbeit, weil ich ein Klimaticket habe. Also das kann ich nachvollziehen. Ja. Es ist, rechnet sich trotzdem für mich und es ist, ich würde es auch so machen, aber grundsätzlich ist das genau das.
Ja. Und ich glaube eben, also das ist immer ein bisschen wieder bei diesem regulatorischen, das ist jetzt ja nur ein Beispiel, da gibt es ja auch viele dann noch wieder im Energiebereich, also wo ich glaube, wirklich, also ich sage jetzt nicht, wir sind sozusagen jetzt nicht als extrem disruptive Organisation, als Fachhochschule, ja, weil wir sind stark reguliert vom Gesetzgeber, gerade was Bildung angeht. Und ich finde das vielfach gut. Also es ist gut, dass man Prüfungen lang aufheben muss. Es ist gut, dass man nachvollziehbar prüfen muss. Also wir sind da eine stark regulierte Organisation eigentlich. Aber trotzdem in den Bereichen, wo man können mit Innovation, mit Neugestaltung der Lehre, da sind wir schon innovativ und gerade auch in dem Bereich wären wir vielleicht sogar schon weiter. Aber wenn die Rahmenbedingungen da nicht passen, dann ist es auch schwierig, da voranzugehen, weil dann zeigen einem, also auch alle, was soll ich jetzt machen? Weil kann ich ja nichts tun. Ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es natürlich auch unsere Rolle, dazu zu experimentieren. Also wir haben letztes Jahr ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt bekommen für unsere Tätigkeiten von den Studierenden bei so einer internationalen Studierendenbefragung. Also die wurde nicht von uns selbst gemacht, von einer Schweizer Organisation, wo die Studierenden dazu befragt wurden, wie sie dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung im Wirtschaftsbereich, also es war nur im Wirtschaftsdepartement, wahrnehmen, ob das sozusagen die Hochschule sich damit auseinandersetzt, sozusagen als Organisation und in der Lehre. Und da haben wir ein sehr gutes Zeugnis abbekommen. Und heuer haben wir mitgemacht bei so einem Ranking, wo es um den Impact der Hochschulen ging, das vom Times Higher Education durchgeführt wird. Und da wurden wir aufgenommen, und das ist schon eine Ehre, dort aufgenommen zu sein. Es ist zwar der Platz 1000 plus irgendwas, aber trotzdem als erste Fachhochschule dabei zu sein. Und da wurde man halt in Bezug auf den Impact auf die SDGs gerankt. Und da, muss man sagen, haben wir wirklich die Nase in einem oder zwei gut vorn gehabt. Und das hat dann, glaube ich, sicher dazu geführt, wo wir eben ein Umweltmanagement haben. Also da wird auch wirklich geschaut, wie schaut es hier auf eure Organisation. Und dadurch, dass wir schon so lange zertifiziert sind, ISO 14000, dass wir so viele Vorgaben auch haben intern, das wurde dort auch positiv gewertet. Und ich glaube, so handelt man sich auch voran als Nachhaltigkeitskoordinator und Nachhaltigkeitsmanager.
Jetzt haben wir wieder zurück zum allgemeinen Thema und auch durchaus auch abschließend. Ein sehr markanter Punkt war, glaube ich, im beiderseitigen Einverständnis, Freiwilligkeit ist zumindest nicht genug und es muss auch quasi die Ordnungspolitik her. Jetzt hypothetisch, du hättest einen Wunsch nicht ans Christkind, sondern an die Regierung für eine Maßnahme, die dann sofort umgesetzt werden würde. Könntest du dir eine vorstellen, die du dir sehr schnell wünschen kannst?
Ach, ja, jetzt ist natürlich also so eine platte Maßnahme, wäre mir sofort eingefallen, nämlich dass sozusagen die Unternehmen sozusagen im Prinzip verpflichtet werden, eine Nachhaltigkeitsmanagerin oder einen Nachhaltigkeitsmanager einzustellen. Ja? Also die Position einmal zu schaffen. Ob der Impact dann da so gegeben ist, würde dann sozusagen mein kritischer Geist in mir würde sagen, naja, was ist denn das für ein Impact? Den kannst du ja da nicht garantieren. Ja? Also ich glaube aber in der Tat, dass das sozusagen mit dem Vorschreiben da ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, es müsste sozusagen eine Gesetzgebung sein, die ja vielleicht jetzt nicht sofort, nicht sowas wie, sie müssen heute auf morgen nur mehr Ökostrom verwenden oder Gas abdrehen, aber wirklich sowas im Rahmen, jetzt sage ich mal, Energiekrise auch wirklich aktuell, Klimakrise vor allem, also sozusagen in 5 Jahren müsste einfach raus sein, aus Gas oder Kohle oder Erdöl, also als Energieträger. Ich glaube, das wäre, und wenn nicht, dann muss halt ein Konzept geben, wie es in 10 Jahren geschafft werden kann, aber ich glaube, dass viele Unternehmen durchaus in der Lage wären, wenn die Rahmenbedingungen noch umgebaut werden, etwas zu tun. Und ich glaube, Klimakrise ist eines der größten, wenn nicht die größte Herausforderung derzeit gesellschaftlich und eben auch ökologisch, ganz klar. Und ich glaube, da ist der Energieverbrauch und die Verbrennen von fossiler Energie einfach der Kernpunkt. Und da muss man einfach in der Richtung einfach auch strenger was vorgeben. Also das Gesetzgebung muss da einfach stärker reinfahren, was das angeht. Und das Geld, was da vielleicht reinkommt oder vielleicht durch zusätzliche Steuern, muss halt in die Erneuerbaren gehen. Also das Energiesystem muss so schnell umgebaut werden, da werden wir eh zu langsam sein, das wissen wir eh. Aber da, wenn ich mir was wünschen würde, will ich, dass jetzt wenigstens begonnen wird, und zwar aber durchaus mit ambitionierten Zielen. Mhm. Ja. Mhm.
Und jetzt haben wir letzter Aspekt, Kunst und Kultur als möglichen Zugang zu einer schnelleren Transformation. Und um deine verschüttete Musikvergangenheit ein bisschen aufzuwecken als Abschluss, was für Musik hörst du eigentlich gern?
Was für Musik höre ich gerne? Also ich habe ein sehr breit gefächertes Interesse. Derzeit sage ich ganz offen, weil ich stehe jetzt kurz vor meinem 50. Geburtstag, jetzt wenn wir den Podcast aufnehmen, höre ich ganz viele alte Kassetten, die habe ich alle ausgegraben, und da sozusagen ist jetzt wirklich Studienzeit, da habe ich sehr viel Alternative Rock und so gehört, also diese ganze Grunge-Welle hat mich intensiv geprägt, und momentan bin ich so ein bisschen sozusagen, ich bin ja dann auch, wenn ich selbst Musik gemacht habe oder wenn ich aufgelegt habe, habe ich eigentlich immer Techno, Minimal eher so aufgelegt. Und bin jetzt an so einer Mischung, an einer sehr, sage ich mal, immer noch elektronischen House. Dann gibt es sozusagen, ja, in UK gibt es ja sozusagen diese schöne neue Welle, wo sehr viel Jazz auch wieder vermischt wird mit dieser Dance-Musik, also Tanzmusik, Hip-Hop auch. Also es ist sehr breit gefächert, aber alles sozusagen weniger Gitarren heutzutage als früher. Und sehr viel in dieser Form. Und da gibt es jetzt noch eine super Empfehlung für alle. Also mein Lieblingsradio, wo ich wirklich eigentlich hauptsächlich höre, NTS, ist eine als Pirate Radio Station haben die begonnen, haben eine Station in London fix und dann ein paar andere Studios um die Welt verteilt. Und da gibt es alle Musikrichtungen, aber da gibt es eben sehr viel qualitativ gut gemischte Mixes und wird gut aufgelegt. Und das kann man eigentlich, es gibt immer zwei Kanäle parallel zu jeder Tageszeit einschalten. Also auch jetzt, wenn der Podcast vorbei ist zum Beispiel, einfach mal reinschauen, NTS googeln und dann ein bisschen schauen, was dort gerade Spannendes gibt. Und da entdecke ich auch viel Neues immer.
Roman, vielen Dank, total spannend und die vielschichtige Persönlichkeit. Roman Mesecek hat noch für mich ein paar Schichten dazugekriegt.
Das freut mich, Thomas, ja. Danke. Hat Spaß gemacht, danke.
Ja, mir auch.